Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, ich habe ja schon öfter längere Zeit beim Ausland verbracht und ich bin auch wirklich gerne unterwegs. Was dabei aber immer ein Pain war, ist, mein Handy irgendwie zum Laufen zu kriegen. Vielleicht bin ich einfach extrem inkompetent, vielleicht liegt es an mir, wir werden es nie erfahren. Aber ich habe wirklich schon oft den ersten halben Tag von der Reise damit verbracht, herauszufinden, wo man eine SIM-Karte für das jeweilige Land herkriegt. Ich habe versucht, die irgendwie zum Laufen zu kriegen und ich war dabei tatsächlich nicht immer erfolgreich. Als ich zum Beispiel in den USA gewohnt habe, da bin ich alle paar Wochen durch die halbe Stadt zum Target gefahren, weil ich mich blöderweise für einen Anbieter entschieden hatte, bei dem man Daten halt nur physisch dazu kaufen konnte. Ich wusste gar nicht, dass das geht, aber man musste wirklich physisch die im Laden kaufen. Und es hat leider auch nie verlässlich geklappt. Also manchmal ja, manchmal aber nicht. Und dann hing ich, und das ist wirklich nicht übertrieben, manchmal stundenlang in so Warteschleifen und bin fast durchgedreht von dieser Wartemusik. Und es war wirklich maximal nervig. Und wenn euch das ähnlich geht, wenn ihr euch jetzt schon auf den nächsten Urlaub freut, aber keine Lust auf sowas habt, dann haben wir heute den perfekten Partner für euch. Und zwar Saily.
Saily ist eine eSIM von den Machern von NordVPN mit flexiblen Datenpaketen für über 200 Reiseziele weltweit. Ihr ladet euch die App runter, wählt euer Paket aus und installiert in wenigen Minuten die eSIM. Das Datenpaket aktiviert sich dann ganz automatisch, sobald ihr ankommt. Kein Anschicken, keine Warteschleife, kein Target.
Und Saily denkt dabei auch an die Sicherheit. Die App blockiert nämlich bösartige Websites, Tracker und nervige Werbung. Das spart euch Datenvolumen. Und aber was noch wichtiger ist, finde ich, gerade im Ausland lockt man sich ja total oft in so fremde WLANs irgendwo ein. Und da ist so ein erhöhter Sicherheitsfokus dann besonders gut. Vor allem, wenn ihr so neurotisch seid wie ich.
Ihr bekommt exklusiv einfach 15% auf euer erstes Saily eSIM Datenpaket. Ladet euch dafür die Saily App runter und gebt beim Checkout den Code TRASHOLOGIN, alles groß geschrieben, ein. Oder geht einfach direkt zu saily.com/TRASHOLOGIN und alle Infos dafür gibt's auch in den Shownotes. Und damit geht's zurück zur Folge. Das ist TRASHOLOGIN, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren und dir anhand von Forschung und Theorien erklären, warum genau die KandidatInnen, die du am allerschlimmsten findest, dir vielleicht ähnlicher sind, als du glauben würdest.
Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten 10 Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin Psychotherapeutin in Ausbildung und Autorin.
Heute sprechen wir über Folge 1 von Die Verräter.
Let's go!
Franzi, willkommen zurück.
Mein Gott, ich habe euch vermisst.
Ich habe dich vermisst. Es fühlt sich so komisch an, wenn wir so lange nicht sprechen. Also wir haben ja zwischendurch gesprochen und ein paar Nachrichten geschrieben, aber...
Ja, ich habe meine Liebe damit gefüttert, dass ich einfach eure Folgen gehört habe. Die waren ganz wundervoll. Aber ich muss eine Sache sagen. Direkt.
Bitte.
Direkt
bitte.
Rein.
Warte, bei welcher Folge sind wir?
Mit Alina. Bad Boyfriends Finale.
Ja.
Tolle Folge, ich danke euch dafür. Aber wer hat denn gewonnen? Ihr habt es nicht gesagt.
Ach, haben wir nicht gesagt?
Nein.
Warte, ich weiß es nicht mehr. Ach doch, Teasy.
Teasy hat gewonnen, das passt. Vielen Dank dafür.
Ich meine, darum ging es ja auch gar nicht so richtig.
Ja, aber ich habe schon auf Teasy getippt und wollte es dann noch wissen.
Es war Teasy.
Dann habe ich ein anderes Thema noch.
Bitte.
Aber die Folge mit Nate habe ich natürlich auch geliebt. Die zweite habe ich noch nicht gehört, aber die erste habe ich schon gehört. Zu dem Brenda Lawrence Gate. Ich habe das ja alles nur durch euch erfahren. Und ehrlicherweise, es hat mir gereicht. Ich verstehe die Kohorte, die sagt, die hören nur uns. Ganz uneingebildet. Aber diesmal war ich ja nicht dabei, dann kann ich sagen.
Das freut mich richtig. Wir können heute, also wir haben ja heute, wir haben diese Woche, haben wir die Verräter-Special-Woche. Und wir haben uns gedacht, wir machen jeden Tag eine Folge. Es ist natürlich ein straffes Programm. Wir haben uns auch schon wieder gefragt, was haben wir uns dabei gedacht? Weil es wirklich, es ist wild. Aber ich habe richtig Bock. Wir haben dafür gesagt, wir machen jeden Tag eine Folge. Wir werden über jede einzelne Folge sprechen. Aber es werden ein bisschen kürzere und kondensiertere Folgen als sonst, wo wir vor allem so die Highlights besprechen und so vor allem uns immer versuchen, ein paar psychologische Sachen, Theorien, Fachbegriffe rauszusuchen, die erklären können vielleicht, warum die hier auch alle so schlecht sind. Warum wir vielleicht generell alle ziemlich schlecht darin sind, Menschen einzuschätzen.
Ich freue mich doch drauf. Ich mag ja die Verräter und ich frage mich, wann ich endlich eingeladen werde. Ich würde da doch gut reinpassen, Dina.
Du würdest da hervorragend reinpassen. Aber glaubst du nicht, dass es ein bisschen wäre wie bei Timon letztes Jahr?
Das ist ja meine Sorge. Seit ich diese Staffel gucke, überlege ich mir, wie ich, wenn ich reinkommen würde, verhindern könnte, dass mein Schicksal ist wie das von Timon. Nämlich, dass sie alle denken, ach, die Psychologin, die weiß ja alles, die muss sofort raus. Und das kann ich ja mal sagen, das wäre ja nicht so. Ich bin doch auch diesen ganzen Denkfehlern unterlaufen.
Du kannst ja immer sagen, ich bin forschende Psychologin.
Ist das nicht noch schlimmer?
Nee, dann ich sag, also wenn ich Leute treffen und die sagen, kannst du jetzt meine Gedanken lesen?
Ah.
Also mal wenn es Männer sind, sage ich ja. Und
ich weiß, du bist ein Sexist. Ich weiß das.
Und freue mich dann, dass denen das dann ganz unangenehm wird. Und dann die so ein bisschen zittrig werden. Das finde ich schon immer ein bisschen funny. Aber die ehrliche Antwort, oder es ist auch die ehrliche Antwort, ne, dass ich denen sage, ich bin Forschungspsychologin, keine Ahnung, ich rede ja nicht mehr mit Menschen, ich analysiere ja nur die Daten und lese die Theorien. Und das könntest du vielleicht auch sagen.
Ja, dann hätte ich schon die erste Lüge ja fabriziert, ne?
Darum geht's doch.
Ja, aber die wissen das ja. Die können mich ja googeln.
Ja, aber doch davor nicht. Die haben doch da keine Handys.
Ah ja, ich bin schon noch unbekannt genug dafür. Das finde ich gut. Okay.
Okay.
Mainplot Summary?
Bitte.
Die Stars ziehen ein und Anya drückt einen Buzzer, weshalb sie für eine Nacht gesaved ist und Kati, die Zwillinge Urs und Alexa dem Tod begegnen. Alle werden jetzt gefragt, ob sie Verräter sein wollen und Marike und Max Kruse werden zu Verrätern ernannt. Dann wird noch ein Verräter angerufen und es ist Ralf. Die 5 Todgeweihten müssen aus Käfigen befreit werden und Kati wird gesaved. Die Verräter treffen sich jetzt das erste Mal in der Konklave und auch Ralf ist dabei. Am Ende wird Alexa von den Verrätern getötet und die loyale Anya verbannt. Das war's.
Mein erstes Highlight auf dieser Folge.
Ich weiß.
Ist, ja, was ist es?
Mareike.
Absolut.
Ich liebe die.
Ich finde die so toll. Also als sie schon angekommen ist. Natürlich kenne ich die von früher, von der Mini-Playback-Show. Ich wollte da mal als Kind hin. Das hat nie geklappt.
Natürlich wolltest du da hin. Natürlich wollte ich da auch hin. Ist doch klar.
Weil wir kleine Attention-Whores sind. Man kann es nicht anders sagen.
Wir machen alles für Attention.
Schon damals. Das hier kommt nicht aus dem Nichts. Das kann man euch sagen. Auf jeden Fall kann ich die schon daher. Ich habe die da immer schon so geliebt. Und aber die ist natürlich irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ne? Also zumindest sieht man die ja jetzt nicht mehr so viel im deutschen Fernsehen. Beziehungsweise, man sieht ja gar keine Frauen über 35 im Fernsehen. Also meistens nicht. Und als Mareike reinkam, nach 2 Minuten dachte ich mir, das hier ist der beste Beweis dafür, warum das ein Skandal ist, dass wir keine älteren Frauen mehr im Fernsehen sehen. Also offensichtlich aus ganz vielen anderen Gründen auch. Aber auch einfach, weil die da so viel reinbringt. Ich finde die so witzig, dass wir Frauen über 35, dass wir ältere Frauen nicht mehr im Fernsehen sehen, ist einfach ein Skandal.
Absolut. Und du kennst ja meine Theorie über die Menopause und dass das die weisesten Geschöpfe überhaupt sind, die uns alle retten werden.
Da haben wir
ich ja
letztes
Mal schon geteilt.
Mhm. Das habe ich gar nicht gesagt, aber wir haben so viele Nachrichten dazu gekriegt. Ne? Denn wir haben anscheinend eine ganz große Ü45, Ü50-Kohorte. Also eine ganz.
Oh.
Ja, und da haben ganz viele uns Nachrichten geschrieben. Vielen, vielen Dank dafür. Und haben gesagt, dass sie sich total abgeholt und total gesehen gefühlt haben. Und das hat mich einerseits total gefreut und andererseits dachte ich mir, oh mein Gott, anscheinend haben wir da noch nie drüber gesprochen. In der ganzen Zeit. Das kann ja eigentlich auch nicht sein. Denn,
ja,
also
aber das ergibt
sagen,
ja Sinn, wenn da keine Frauen über 35 stattfinden im Fernsehen oder so wenig und Mareike jetzt hier unser erster Anlass ist seit langem.
Total. Ich würde sagen, eine meiner engsten Freundinnen, ist sie eine meiner engsten Freundinnen? Also ich würde sie wahrscheinlich nicht als Freundin bezeichnen, weil sie so Freundin / auch Mama ist.
Mhm.
So fühlt sich auf jeden
Fall
an. Das
löst schon ganz viel Wärme aus, ja.
Total. Die ist auf jeden Fall 65.
Ach, wie schön.
Ja.
Ich habe eine Freundin, die ist 82. Das ist die Annelie Runge. Das ist die erste Frau in Deutschland, die je gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz geklagt hat.
Ja.
Ich liebe die.
Ja.
Der Kaffee zwischen uns, iconic.
Das glaube ich. Und die Frau, die ich meine, die jetzt 65, vielleicht ist sie auch schon älter. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, als ich die kennengelernt habe, das ist das krasseste Beispiel dafür, was wir so verinnerlicht haben über Frauen und wer als in Anführungszeichen cool gilt und wer nicht. Ne? Denn ich war ja, ich war an der Uni in New York gearbeitet und hat dann vorher ein Zimmer gesucht irgendwo, es war alles total teuer und dann habe ich damals noch bei Facebook irgendwie gepostet, so, ey, kennt jemand irgendjemanden, wo ich wohnen kann? Und dann hat nämlich jemand aus meiner Familie gesagt, ja, ich kenne da so eine, mit der habe ich früher studiert, die hat, glaube ich, ein Zimmer, willst du da mal hin?
Ich weiß, wer das ist. Du hast mir schon viel von der erzählt.
Habe ich. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann habe ich irgendwie erfahren, ja, die und der Mann, die wohnen da. Die sind irgendwie so im Alter meiner Eltern. Und dann dachte ich so, das ist eigentlich nicht die New York Experience, die ich haben wollte. Ich wollte ja mit so coolen New Yorkern wohnen, die irgendwie, wo ich halt so eine coole, typical New York Experience haben kann, ne? Aber da habe ich nichts anderes gefunden, habe ich gesagt, ich mach das mal. Und dann bin ich da hingekommen und ich dachte mir so, ihr seid die coolsten New Yorker, die ich jemals kennengelernt habe. Ihr seid so fucking badass. Was ist das hier für eine Sache? Wo bin ich hier gelandet? Das ist alles, was ich wollte. Ich glaube, keine jüngeren Menschen hätten mir so eine crazy Experience geben können. Und da ist mir auch nochmal klar geworden, ich habe gedacht, weil jemand älter ist, kann das keine coole Badass-Frau sein.
Und das ist ja so ein Quatsch. Das Gegenteil ist der Fall.
Das Gegenteil ist der Fall.
Absolutes Gegenteil, ja.
Vor 2 Wochen habe ich noch mit der Gefällsdame und Dreck geweint.
Ich habe eine ganz ähnliche Erfahrung aus dem Erasmus. Und diese Freundin, die habe ich noch vor einem Monat besucht. Und das ist einfach auch so eine iconic Frau. Wirklich. Inzwischen ist sie auch, ich glaube, 75. Meine besten Freundschaften. Nein. Aber wirklich, ich finde einfach, das hat einen Mehrwert in dieser Gesellschaft, es durch das Patriarchat ein paar Jahre mehr geschafft zu haben. Das ist einfach so.
Und wir haben ja dieses Vorurteil, dass irgendwie dann so ältere, in Anführungszeichen, Frauen, dass die irgendwie so ein bisschen tüdelig sind, dann trinken die den ganzen Tag Tee und so, ne? Das ist so ein Quatsch.
Die machen so Ansagen.
Ganz genau. Und dieser Stereotyp, den wir von älteren Frauen haben, der wird gleich auch noch wichtig werden.
Finde ich gut.
Wie geht's erstmal weiter? Also, Mareike habe ich geliebt. Mhm. Ann-Kathrin und Gabriel fand ich spannend. Also offensichtlich wussten die ja, dass die die beide da hingehen, oder? Wenn man so gut befreundet ist.
Das wussten die. Finde ich auch gut, dass die da gar nicht so ein, wussten wir gar nicht, draus gemacht haben.
Haben die schon ein bisschen so getan, ja, oder?
Ja, habe ich.
Also die haben sich
gar nicht
so sehr versucht.
Abgekauft.
Das habe ich auch nicht abgekauft. Nee. Was glaubst du, was würdest du denken, wenn man so gut befreundet ist? Kann man, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil?
Nachteil. Du?
Absolut ein Nachteil.
Mhm.
Und sehen wir auch noch bei Ann-Kathrin. Ja. Als nächstes auf meiner Liste haben wir Max Kruse und Franzi. Ich war ja bei der Premiere von Die Verräter mit Paula. Ich hoffe, das ist okay, dass ich das jetzt über sie erzähle. Ich glaube schon. Auf jeden Fall saß ich da mit Paula, wir haben Popcorn gegessen, wir saßen so im Kino. Und dann kam auf jeden Fall Max Kruse rein. Und Paula sitzt dann und sagt so, ach, das ist doch der Mann von die Lara, ne? Und ich saß da und ich habe direkt zu Paula gesagt, Paula, ich liebe es, dass wir in einer Welt sind, dass wir uns in einer Welt bewegen, wo dieser Mann der Mann von die Lara ist und nicht umgekehrt.
Gefällt mir.
Dieser eine spanische Fußballspieler ist für mich auch einfach nur der Mitbewohner von Laura Abler.
Ja, natürlich.
Natürlich. Das habe ich auf jeden Fall geliebt. Ich bin auch irgendwie gespannt, den kennenzulernen. Und okay, ich reveale jetzt noch einen Vorurteil. Ich habe Vorurteile über Fußballmänner und über Fußballspieler. Ich glaube immer direkt, dass die einfach zu viele Kopfbälle gemacht haben.
Das glaube ich nicht unbedingt, aber ich habe schon auch, also ich bin auf jeden Fall auch voreingenommen, dass ich halt denke, die sind total toxisch männlich, ne? Ich meine, die sind ja auch in dieser toxisch männlichen Welt, aber das heißt ja nicht, ne? Nicht jeder einzelne, not all soccer player.
Nicht alle Fußballer.
Nicht alle
beziehungsweise, wir werden das jetzt mal gucken, ob nicht alle Fußballer auf.
Dann analysieren wir Max und er steht stellvertretend für alle.
Weil wir sonst keine kennen.
Ja. Können wir nicht anders lösen. Ist so. Kathi Hummels? Kommt die als nächstes oder Hadi Krüger?
Ja, erzähl mal was über die.
Hadi Krüger ist doch jetzt einfach nur wieder das gleiche wie im Dschungel. Brauche ich nicht. Mhm. Aber okay, da ist er. Fand ich auch im Dschungel schon so, okay, da ist er. Muss ich nicht so viel zu sagen. Kathi Hummels habe ich natürlich ganz viele Gedanken und Gefühle zu. Aber das wird sicher im Laufe der Folge noch alles rauskommen. Jetzt will ich ja schon mal sagen, okay, sie ist keine Person, mit der ich, glaube ich, befreundet wäre. Ich glaube, wir teilen sehr viele Ansichten einfach nicht. Und die ist mir auch eine Schippe zu verzweifelt. Und übernimmt, also, weißt du, die ist so dieser Typ von, ich bin so verzweifelt, aber ich übernehme keine Verantwortung dafür. Die anderen sind schuld, ne? Und das nervt mich. Also wir erinnern uns auch an diesen Sonnenbrillen gegen Depressionsskandal oder dieses, sie hätte gerne höhere Kassenbeiträge für Mehrgewichtige. Brauche ich alles nicht. Gleichzeitig denke ich, wir behandeln Kathi trotzdem als Gesellschaft misogyn. Und als Gesellschaft wird sie einfach dreifach für Sachen verantwortlich gemacht, für die, mit denen Männer sehr, sehr leicht durchkommen.
Mhm.
Aber befreundet wäre ich trotzdem nicht mit ihr. Diese Verzweiflung erkannt.
Ich habe genau die gleichen Gefühle wie du. Oder zumindest sehr ähnliche, ne? Ich denke auch bei den ganzen Sachen, die raushaut, oft bitte nicht.
Bitte sei still.
Und gleichzeitig denke ich mir, wenn ein Mann so viele...
Ja.
Wie nennen wir das, was sie sagt?
Ich weiß nicht, was ich das zusammenfassen will.
Ich will nicht sagen, dass sie viele dumme Sachen sagt, weil das klingt so. Das ist auf jeden Fall mein Gedanke.
Ja, aber das kann ja nicht... Also es sorgt ja immer für Aufmerksamkeit, die ihr am Ende was bringt. Also ich denke so, vielleicht ist es auch eine Rolle.
Nee, das glaube ich nicht.
Nee?
Ich weiß es natürlich nicht, aber da würde ich sehr viel Geld drauf verwetten. Ich glaube im Leben nicht, dass das eine Rolle ist.
Sie denkt da einfach nicht drüber nach. Und dann sagt die so, ja, Sonnenbrillen, einfach mal gegen Depressionen, yay.
Ich glaube, die denkt da nicht drüber nach. Weißt du, wie viele dumme Sachen ich an einem Tag auch sage? Aber zum Glück denke ich dann zweimal drüber nach und mache das dann nicht ins Internet. Ich habe das Gefühl, wir sagen ja alle oft viele dumme Sachen, so, ne? Da kann ich mich auch nicht von frei machen. Ja. Aber Kathi Hummels, ich habe das Gefühl, die denkt dann einfach nicht ein zweites Mal drüber nach. Und ich glaube auch, dass die einfach in einer Welt lebt, wo die dummen Sachen, die sie sagt, okay sind. Weil wenn ich zum Beispiel sowas raushauen würde und ihr sagen würde, so jetzt mal Sonnenbrillen gegen Depressionen oder sollen wir eine Kooperation für Sonnenbrillen gegen Depressionen machen, würdest du mich zensieren und sagen, auf gar keinen Fall, Schatz. Lass uns bitte nochmal drüber nachdenken und hier sind die Gründe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das in Kathi Hummels Welt diese Kontrollinstanz nicht gibt, weil die, glaube ich, in einer Welt lebt, wo das viele so denken. Mhm. Und dann denkt die sich, ja, dann hau ich es jetzt einfach mal ins Internet. Weil so wie ich Kathi jetzt sehe, ne, die wirkt für mich schon wie jemand, der so ganz, ganz von außen unbedingt Bestätigung haben will und unbedingt gerne auch so...
Absolut.
Ne, unbedingt gerne geliebt werden will und ich, also wir ja alle so, ne, aber ich glaube, bei ihr fällt mir das nochmal so
schon
sehr auf.
Krass, ja.
Und ich glaube, gerade diese Leute würden das dann nicht mit Absicht machen, weil die es gar nicht aushalten könnten.
Das stimmt. Ich habe auch die Theorie, dass die einen inneren Kritiker hoch 3000 hat am Ende. Ne? Und ich möchte auch nochmal sagen, nur weil sie ständig so verzweifelt ist, heißt das nicht, dass ich das generell verurteile. Ne? Wir sind alle mal verzweifelt, ich bin oft verzweifelt. Ich habe nur das Gefühl, bei ihr führt das oft dazu, dass sie ja keine Verantwortung übernimmt. Und dass sie sagt, nee, ich bin halt einfach so, ne?
Ja.
Und das ist schon was ich natürlich nicht gut finde. Wir sollten alle Verantwortung für unser Verhalten übernehmen können.
Aber den Punkt, den du gesagt hast, ne, dass sie auch anders beurteilt wird, da stimme ich dir total zu. Also ich glaube, wie viele Männer kennen wir, die den ganzen Tag dumme Sachen ins Internet reinhauen? Und da ist der Aufschrei nie so laut.
Mhm. Kathi.
Ich fand schon... Kannst du dich daran erinnern? Also ich weiß genau, wo ich das erste Mal von der gehört habe. Da habe ich noch in meinem Studentenzimmer gewohnt. Und da war irgendwie Fußball-WM. Ich glaube, diese Fußball-WM, wo die Deutschen dann gewonnen haben. Und da wurde Kathi Hummels irgendwie das erste Mal in der Bild-Zeitung bekannt, weil die so, keine Ahnung, die sollte irgendwie über Brasilien was erzählen. Über ihre Experience und so, ne? Und dann hat die erzählt, was sie... Weißt du das?
Dass sie dann bei Starbucks war?
Achso, nee, das weiß ich nicht. Weiß nicht,
das habe ich halt gelesen.
Ah, und die hat erzählt, was sie irgendwie einpackt. Dann hat sie irgendwie gesagt, ja, meinen teuren Schmuck und so, den lasse ich zu Hause, weil bei den Brasilianern weiß man ja nie.
Okay,
also sinngemäß,
das ist
härter. Es ist ja wirklich viele Jahre her, ne? Deswegen kann es auch sein, dass sie es nicht so im Kern gesagt hat, aber das ist auf jeden Fall, woran ich mich erinnere.
Mhm. Ja, passt ja aber dann auch zu der Starbucks-Nummer, an die ich mich erinnere, dass sie dann irgendwie davon erzählt hat, dass sie so gerne und so viel dann im Starbucks war da.
Hm.
Und natürlich auch die Frage aufkam, ist das jetzt die kulturelle Erfahrung in Brasilien, die du brauchst, Schatz?
Ja.
Naja, Kathi.
Kathi. Ich freue mich aber irgendwie, also ehrlich gesagt habe ich mich gefreut, dass sie dabei ist. Weil ich finde, ja. Weil ich habe mir schon gedacht, wir sehen ja von der vor allem, oder ich habe die jetzt nicht abonniert bei Instagram, ne? Deswegen habe ich das Gefühl, ich kenne die eigentlich nur aus diesen Schlagzeilen.
Mhm.
Von diesen schwierigen Sachen, die zwischendurch immer wieder sagt, aber ich habe sie noch nie so richtig länger als eine halbe Minute gesehen. Ja, in Aktion gesehen. Deswegen habe ich mich gefreut.
Es wird Zeit. Also die löst halt super viele Gefühle in mir aus, aber ich habe das Gefühl, wir können zusammen auf eine Reise gehen, in der ich auch verstehe, warum die so viel in mir auslöst. Man kann ja Menschen auch immer als guten Spiegel sehen.
Oh Gott, werden wir dann in den nächsten Folgen noch mehr von erfahren?
Ich will sie halt nicht unfair behandeln. Das weiß ich nicht. Schauen wir mal.
oh Gott, sonst sind wir am Ende genau wie die anderen Menschen,
genau,
die sich auf Kathi Hummels so einschießen. Ne?
Das ist das Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich habe die emotionale Reaktion vieler Menschen, aber ich verstehe auch teilweise, wo das herkommt. Mhm. Ich glaube schon, dass das irgendwie auch so ein bisschen Sexismus internalisiert ist und sowas, ne?
Ja.
Deswegen will ich davon eigentlich nicht so viel teilen. Aber ich teile transparent, dass sie viel auslöst.
Ich glaube an vielen von uns. Okay. Hast du sonst noch Gedanken über die anderen?
Nee, eigentlich nicht.
Nee, bei mir? Ah, Philipp. Das finde ich ja spannend, weil das heißt ja, Team Podcast geht in die Mainstream-Medien.
Oh mein Gott, du hast ja recht.
Mhm.
Hey, aber war nicht plötzlich Gewitter auch schon bei The 50?
Nee, das war ein Fake.
Ach so, ah, schade.
Das war false information. Ja, es war, Blitzlichtgewitter waren, glaube ich, haben beim Promihof Interviews gemacht und ich glaube auch bei der Reality Academy. Aber das habe ich beides nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht. Aber sie haben es bestimmt toll gemacht.
Mhm. Okay, wow. Aber das Eis ist gebrochen. Auch genau ja. In dem Format, in das wir wollen. Aha.
Und ich bin gespannt, wie der das macht. Das ist ja schon, also ich höre ja kein True Crime, weil es ist oft für mich ein bisschen zu spannend. Deswegen weiß ich nicht genau, was Philipp noch alles so macht. Aber das ist ja schon ein Schritt so vom Hintermikrofon ins Fernsehen.
Das stimmt.
Aber ja.
Wie wir im Big Brother Container.
Das kann man ja gar nicht vergleichen. Okay, auf jeden Fall sind die dann vor diesem Haus, ne? Und da muss man auf diesen Button drücken.
Mhm. Anja macht das.
Ja, wer auf den Button drückt, das sagt total viel über die aus, würde ich sagen. Ne? Wir haben ja da schon mal, wir haben schon oft über Buttondrücken gesprochen. Ne?
Ich liebe
Ich hätte so gerne die Theorie heute nochmal mit euch ausgeführt, aber, und das stand auch auf meinen Notizen, das muss warten, die kurze Zusammenfassung ist auf jeden Fall, das sagt was über Menschen aus, ob die auf diesen Button drücken oder nicht. Und ich würde direkt sagen, Philipp und Anja, die sind auf jeden Fall Promotion-Focused. Das heißt, ich glaube, was die im Leben antreibt, ist, dass die immer mehr Gains haben wollen. Und deren Fokus, und dass die das schlimmer finden würden, eine Chance nicht ergriffen zu haben, als das, was schief geht.
Du bist auch krass Promotion-Focused, ne?
Ja, würdest du sagen?
Auf jeden Fall.
Ja, würde ich auch sagen.
According zu den 4 Folgen, die wir diese Woche machen, ja.
Ja, ich glaube, dass meine größte Angst im Leben ist, eine Chance zu verpassen.
Mhm.
Dem gegenüber steht ja Prevention Focus, ne? Dass man vor allem dadurch motiviert ist, dass man nichts falsch machen will. Oder dass man Angst hat, dadurch, dass man eine Chance ergreift, dass dann irgendwie, dass man was verliert.
Mhm.
Das bin ich nicht.
Nee, das bist du nicht. Und ich bin das auch nicht. Und nee. Das fehlt unserem Podcast. Deswegen haben wir oft keine Bremse und dann ist es einfach auch mal zu viel.
Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass wir beide neurodivergent sind. Wir bräuchten mal irgendjemanden, der ein bisschen, wir bräuchten jemanden, der auf die Bremse drückt.
Die Sophie tut uns ja schon gut.
Die Sophie tut uns gut.
Ja, ja, unsere Cutterin. Die bringt irgendwie schon ein bisschen Ruhe rein, langsam.
Bei Promotion und Prevention Focus, da kann man sich ja auch immer, okay, das ist kein richtiger Test, ne? Aber man kann sich kurz vorstellen, wenn die Ampel gelb ist, was macht man dann? Tritt man auf die Bremse oder tritt man aufs Gas? Obwohl, jetzt gerade, wo ich das sage, das ist ein schlechtes Beispiel dafür, ne? Weil wenn es um Autofahren geht, da bin ich ja extra vorsichtig, weil ich mir immer denke, oh Gott, ein falscher Move und du bist tot. Deswegen bin ich wirklich eine total Prevention-Focused Autofahrerin.
Hm.
Aber das ist der einzige Ort, wo ich Prevention-Focused bin.
Ich warte gerade noch auf mein Rotblitzer-Foto, aber ich würde gegen genau der Situation. Aber ich würde sagen, mein Zukunfts-Ich macht das nicht mehr. Ich habe da auch schon wieder, es nervt mich schon wieder, so viel Geld.
Ich würde sagen, dass es nicht dein Zukunfts-Ich ist, sondern eher dein Ideal-Selbst. Ob das wirklich in der Zukunft passieren wird, steht auf einem anderen Stern, würde ich sagen. Sorry. Aber weißt du, was ja auch spannend ist? Eigentlich sind Frauen eher Prevention-Focused, weil die so sozialisiert sind, eher auf Sicherheit und so zu achten. Wir müssen da nochmal im Detail ganz genau drüber sprechen, ne? Das ist ja so spannend.
Das ist ja auch voll deine Area of Expertise. Ich erinnere mich an hervorragende Vorträge dazu.
Danke dir. Ja, ich weiß gar nicht, warum wir da noch nie drüber gesprochen haben.
Haben wir noch nie?
Ah doch, einmal bei The 50, da war auch ein Button. Okay, wir gehen jetzt auf jeden Fall weiter. Es gibt erste Gespräche. Sonja fragt alle, wer Verräter werden will. Das finde ich immer ein bisschen... soweit so unspektakulär. Oder nee, es wollten alle Verräter werden, bis auf Kathi, ne?
Ja, das passt.
Das passt wirklich.
Und das hätte am Ende ich zu verzweifelt gemacht.
Am Ende, ich glaube, die wäre auch eine ganz schlechte Verräterin.
Ja.
Auf jeden Fall am Ende werden es Max Kruse und Marieke. Mareike. Fand ich spannend. Finde ich eine gute Wahl irgendwie.
Ich finde das auch gut.
Mhm. Die erfahren das auf jeden Fall, wissen das aber nicht voreinander. Und ich finde das wirklich krass. Ich finde, da sieht man auch, wie man mit mehr Erfahrung auch vielleicht eine bessere Menschenkenntnis so entwickeln kann. Weil Mareike sagt direkt über Max, du bist jetzt auf einmal anders. Weil sie weiß ja noch nicht, dass er jetzt ein Verräter ist. Ne? Du bist auf einmal anders. Du hast vorher so viel geschlafen. Also sie meint damit, ne, nicht, dass er geschlafen hat, aber dass er nicht so auf Zack war. Und jetzt redest du so viel. Und das ist ja total schlau, das zu machen. Ne? Das ist ja eigentlich auch, was ich das Gefühl habe, was oft bei den Verrätern nicht so passiert, dass Leute andere verdächtigen wegen irgendwelchen Verhaltensweisen und dann sagen, ja, das ist ein Indikator dafür, dass du lügst, aber dass die vergessen, dass das total individuell ist und das, was man eigentlich machen muss, ist die Baseline zu vergleichen. Ne?
Mhm.
Also man braucht irgendwie einen Vorher-Vergleich und genau das macht Mareike ja intuitiv bei Max. Sie guckt sich an, wie war der vor dieser Entscheidung, also vor diesem, wo die so angetippt wurden, und wie war der jetzt? Sehen wir jetzt einen Unterschied? Und den sieht sie da klar.
Das ist gut, dass die Verräterin ist. Ich glaube, die hätte das sonst. Wobei andererseits auch nicht. Also es wäre ja auch cool gewesen, wenn die Loyalen gewinnen. Naja.
Mal gucken, ob das klappt.
Schauen wir.
Und dann wird im Kaminzimmer noch eine weitere Person zum Verräter oder Verräterin, während alle zugucken beim Telefon.
Das fand ich irgendwie noch cool.
Mhm. Hättest du da gesehen oder hättest du da gedacht?
Nee? Ich habe das nicht gesehen.
Ich habe das auch niemandem gesehen. Mm-mm. Nee. Ich habe versucht, darauf zu achten, aber nee. Wir erfahren dann in der Konklave, als die dritte Person kommt, wer der dritte Verräter ist. Und zwar ist es Ralf.
Ich mag den ja auch, ne?
Okay, ich kannte den nicht. Nee? Woher kennen wir den? Kennst du
den? Nee, ich mag den jetzt, seit ich Verräter gucke.
Ach so. Ja, mir hat der auch gut gefallen. Auf jeden Fall beraten die sich so ein bisschen in der Konklave. Und was ich spannend fand, Ralf fasst es zusammen als Max macht den Heterosexuellen, ist, dass Max, der will direkt der Anführer da sein. Ne? Der versucht direkt, das so an sich zu reißen und hat wahrscheinlich auch gedacht, so okay, mit den zwei älteren Herrschaften, vor allem irgendwie mit der älteren Frau, kein Problem, ich bin hier der Oberbabo. Aber er hat seine Rechnung nicht mit Mareike gemacht.
Ja, und auch nicht mit Ralf. Alleine, dass er das so benennt und sagt, der macht den Heterosexuellen, fand ich natürlich wieder geil. Es gibt ja nichts Ermächtigenderes und damit irgendwie so Empowernderes, als wenn Minoritäten die Mehrheit benennen. Ne? Bei wer wen benennt, hat ja ganz viel mit so Machtstrukturen in der Gesellschaft zu tun und wer halt benannt wird sozusagen als Subjekt oder Objekt. Sehr, sehr spannend in der Sprache. Und deswegen ist es immer das Coolste, finde ich, wenn man so merkt, dass eine Minorität eine Majorität benennt und sagt, die Heten oder meinetwegen auch die Allmanns. Ne?
Aha. Das wird ja oft kritisiert, ne?
Finde ich spannend.
Ja.
Dass man dann so rum damit nicht so gut umgehen kann wie andersrum.
Ah. Die entscheiden sich aber auf jeden Fall dann am Ende dafür, dass Alexa ermordet wird. Die ist dann raus. Und dann kommt es schon zur ersten Verbannung. Und kurz vorher verplappert Max sich. Und ich habe gedacht, das ist ein Todesstoß.
Ja, aber nicht, wenn man Max ist in dieser Welt, ne?
Nee. Also, der verplappert sich auf jeden Fall. Ich habe gedacht, jetzt ist es für ihn, das ist der Todesstoß. Aber so ist es nicht. Wir gehen in die Verbannung, in diesen runden Tisch. Warte, wie heißt er nochmal? Der heiße Tisch?
Nee.
Der Tisch, der...
Ich glaube, der heißt wirklich einfach am runden Tisch.
Ja, am runden Tisch. Ich glaube, es hat einen Fachbegriff.
Echt? Oh, ich habe hier immer runder Tisch stehen.
Okay, auf jeden Fall sind sie am runden Tisch. Anja bringt direkt an, dass Max sich verplappert hat. Und ich glaube, sie denkt auch, das ist jetzt der Todesstoß. Und die wird auch richtig aufgeregt.
Mhm.
Und ich habe auch gedacht, das ist jetzt wohl das Schluss für Max. Aber
immer noch nicht.
Immer noch nicht. Stattdessen finden die Leute Anja verdächtig. Die glauben, dass Anja die Verräterin ist und Anja wird dann rausgewählt.
Das ist doch so scheiße.
Total, ne?
Und eigentlich hätte das Ganze ja da schon dann aufgehen können, ne? Alleine diese kleine Interaktion hätte Max so verdächtig machen müssen.
Total. Und was mir aber auch aufgefallen ist, Max hat zu einem Zeitpunkt so ein bisschen Mareike in den Pott geworfen, hatte ich das Gefühl. Ne? Und Philipp und Marcel haben direkt gesagt, nee, Mareike, das glauben wir gar nicht. Und da habe ich mich natürlich gefragt, wieso glauben die Menschen nicht, dass das Mareike ist? Wieso hat die niemand nominiert? Weil ich glaube, niemand hat die aufgeschrieben, ne?
Mm-mm.
Es scheint niemand, die so richtig auf dem Schirm zu haben. Kann natürlich viele Gründe haben. Aber ich glaube, dass eine große Sache da mit reinspielt. Und über die möchte ich kurz mit dir sprechen. Denn generell können wir ja sagen, ne, Menschen sind ja so confident, die sind so selbstbewusst, was ihre Menschenkenntnis angeht. Ich habe selten Leute getroffen, die mir gesagt haben, ich habe eine schlechte Menschenkenntnis. Sondern immer wieder Leute, die sagen, ja, nee, meine Menschenkenntnis, ich weiß es sofort. Und auch hier sehen wir das wieder, habe ich das Gefühl, dass Leute sich so krass auf ihre eigene Einschätzung verlassen. Und dabei, das muss man wirklich sagen, ist unsere eigene Einschätzung von Menschen wirklich so unfassbar anfällig für Fehler. Also zum Beispiel Kathi, die sagt auch an diesem runden Tisch, ja, sie könnte es an den Augen sehen, wenn Gabriel der Verräter wäre.
Wow.
Das ist schon ziemlich overconfident. Und deswegen habe ich gedacht, wir müssen über mentale Abkürzungen sprechen. Wir haben da letztes Mal bei Die Verräter schon drüber gesprochen. Und ich finde, dieses ganze Forschungsfeld oder diese ganze Idee von mentalen Abkürzungen und wie die unser Denken beeinflussen, das sieht man in keinem Format so gut wie bei Die Verräter. Denn du kannst Die Verräter gewinnen, wenn du es schaffst, andere Menschen so akkurat und gut wie möglich einzuschätzen und die zu analysieren. Und gerade da sieht man, wie schlecht Menschen darin sind. Selbst dann, wenn es um was geht. Okay, um zu verstehen, warum wir oft so schlecht darin sind, Leute richtig einzuschätzen, müssen wir über das Dual Process Model von Daniel Kahneman sprechen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann könnt ihr euch mal durchlesen Thinking Fast and Slow, schnelles Denken, langsames Denken. Das ist ein Buch von ihm, das ist richtig spannend. Und im Kern geht er davon aus, dass Menschen halt nicht nur analytisch denken, sondern auch intuitiv. Und diese Zweiteilung ist halt der Kern von diesem Dual Process Model, ne? In dem der zwischen System 1, diesem intuitiven System, und System 2, dem analytischen Denken, unterscheidet. Und das System 1, das ist so ein automatischer Prozess, ne? Und der ist ganz schnell und intuitiv. Und in dem System treffen wir halt so blitzschnell Entscheidungen über Situationen und halt auch andere Menschen, ohne dass es ganz viel kognitive Kraft kostet. Und die Urteile, die fühlen sich sehr oft sehr überzeugend an. Und das, obwohl die ganz häufig auf so unvollständigen Informationen beruhen. Und dieser erste Eindruck, den du dir innerhalb von Sekunden des Kennenlernens von einer neuen Person machst, der beruht meistens komplett auf System 1. Das Spannende, auf diesem schnellen System, das denkt zumindest Daniel Kahneman, basieren ungefähr 96% aller unserer Entscheidungen.
Das ist echt so viel, ne? Und es ist echt oft ein bewusster Aufwand, in das andere System zu gehen, ne?
Ganz genau. Das System 2 ist langsam und analytisch und die Entscheidungen, die wir in dem System 2 treffen, die brauchen wirklich viel kognitive Kapazität, Mühe und auch so zielgerichtete Aufmerksamkeit. Und das ist ein richtig kontrollierter Prozess. Wir müssen uns wirklich so bewusst da reinversetzen. Und in diesem System 2, da werden alle Informationspuzzleteile mit einbezogen, abgewogen, ist halt nicht automatisch. Und man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, wenn wir Autofahren lernen, dann lernen wir im System 2. Da denken wir ja, ne, in jeder Fahrstunde über jeden Schritt nach, jeden Handgriff, die Gangschaltung, jeden Schulterblick. Das ist alles ganz ein bewusster Prozess, der richtig viel kognitive Kapazität kostet. Wenn wir da mal den Führerschein gemacht haben, wenn wir ein bisschen Fahrerfahrung haben, dann wird Autofahren zu einem Prozess, der dann in System 1 abläuft. Ne? Wir denken dann halt nicht mehr über jeden Schritt nach, sondern alles passiert total automatisch. Und wenn wir halt, ne, uns klar machen, was System 2 ist, finde ich, wird auch klar, warum ein Großteil von unseren Entscheidungen in System 1 abläuft. Denn wenn wir uns für jede Entscheidung in unserem Leben so viel Zeit nehmen würden, dann wären wir kognitiv total überlastet. Also wenn wir jetzt uns einen Tag vorstellen, der komplett in System 2 abläuft, wo wir morgens nach unten gehen und genau abwägen, was trinken wir jetzt? Trinken wir einen Kaffee? Trinken wir einen Tee? Was sind alle Informationen, die wir haben? Und das mit jeder einzelnen Entscheidung am Tag machen, da wären wir total überlastet. Das wäre so, so schwierig. Aber um halt so schnell zu funktionieren, verlässt sich das System 1 auf Abkürzungen, also auf mentale Abkürzungen. Auf Englisch nennt man das Heuristics. Und die sind halt sehr effizient, aber auch total anfällig für falsche Entscheidungen. Und es gibt, Daniel Kahneman hat ganz viele von diesen Heuristiken, also von diesen mentalen Abkürzungen formuliert. Und über einige haben wir auch schon gesprochen in der letzten Verräterfolge. oder in der letzten Verräterstaffel. Und ich glaube, dass die Abkürzung, die das mit Mareike, warum die so viele nicht auf dem Schirm haben, erklären kann, dass das die Repräsentativitätsheuristik ist, also die Representativeness-Heuristik. Und da geht es darum, dass so Situationen, Dinge und Menschen Kategorien zugeordnet werden, je nachdem, wie ähnlich die der Kategorie im Allgemeinen erscheinen und halt nicht danach, wie realistisch diese Zuordnung eigentlich ist. Wenn wir dann halt zum Beispiel jemanden in eine Schublade stecken, zum Beispiel Schublade Wissenschaftlerin, Schublade Verkäuferin, Schublade Verräterin, dann passiert die Einordnung vor allem halt darauf basierend, wie typisch wir die Person für diese Schublade empfinden. Und ich glaube, das hier sehen wir bei die Verräter. Denn Mareike, die ist ja eine ältere, warmherzige, lustige Frau und das passt, glaube ich, einfach nicht damit zusammen. Das passt nicht in dieses Bild, was die meisten von uns im Kopf haben, wenn sie an, in Anführungszeichen, eine Verräterin denken. Denn da denken wir an jemanden, der kühl ist, kalkuliert, taktiert und andere so gezielt in das Licht führt. Und genau das könnte, glaube ich, einer der Gründe sein, wieso es für die anderen Teilnehmenden so völlig abwegig erscheint, dass Mareike eine Verräterin sein könnte. Und das, obwohl es gibt keine handfesten Beweise für ihre Loyalität, ne? Sondern einfach nur, dass sie nicht in dieses Klischee reinpasst. Und dieses Nicht-Passen wird dann automatisch als so ein Unschuldsbeweis gelesen. Denn wenn wir uns die Informationen angucken, es ist genauso wahrscheinlich, dass Mareike eine Verräterin ist, wie dass die anderen eine Verräterin sein können. Denn alle haben die gleiche Chance, VerräterInnen zu sein. Aber weil Mareike nicht in dieses Bild passt, wird nicht die wirkliche Information gewertet, sondern einfach nur, wie gut oder schlecht die in dieses Bild reinpasst.
Das passt so gut auf die Verräter, ne? Und ich frage mich auch immer, wie die sich alle so sicher sein können bei Menschen. Also in beide Richtungen.
Das ist nochmal ein anderer kognitiver Bias. Auf den kommen wir vielleicht in einer weiteren Folge nochmal zu sprechen.
Schön.
Hier haben wir auf jeden Fall erstmal die Repräsentativitätsheuristik. Mhm. Und generell Heuristiken bei die Verräter. Ich finde das so spannend, weil ich finde, das ist so eine Show, bei der ja der eigene Erfolg oder der Gruppe halt darauf basiert, andere Menschen akkurat einzuschätzen. Und es wird nirgendwo so deutlich, wie schlecht wir eigentlich oft darin sind.
Voll.
Ja.
Ich habe für die nächste Folge auch noch ein bisschen was Verzerrtes mit.
Oh, ich liebe das. Kognitiv verzerrt.
Mhm.
Toll. Ich habe so viele Beispiele auch, wo mir das selber auch schon passiert ist, ne? Also als ich im Studium das erste Mal über diese kognitiven Abkürzungen gehört habe, über diese mentalen Abkürzungen, haben ich und meine ganzen Freundinnen monatelang alles, was wir gemacht haben, haben wir Heuristiken drin gesehen. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen extrem. Langsam hat sich das zum Glück mit den Jahren wieder so wieder ein bisschen gelegt. Aber ich glaube, wenn man das erste Mal davon hört, sieht man das dann überall, ne? Also wenn euch auch gerade was einfällt, so eine Situation, schreibt das mal in die Kommentare. Das finde ich mega spannend. Okay, ich würde sagen, das war's für die erste Folge von Die Verräter. Wir hören uns morgen wieder, um über Folge 2 zu sprechen.
Können wir dann auch sagen, dass die Masken gefallen sind, wenn wir so kurze Folgen machen? Sagen wir, die Masken purzeln ein bisschen rum?
Ja, sag das. Das finde ich super.
Die Masken purzeln stetig rum. Ergibt das Sinn?
Das ergibt Sinn.
Egal, ihr Mäuse. Ich würde sagen, gebt uns 5 Sterne auf Spotify, Apple Podcasts, überall, wo ihr uns bewerten könnt. Und, oh mein Gott, Dina, was ist los mit uns? Wir gehen auf Tour.
Wir gehen auf Tour, das stimmt.
Vergessen.
Wir haben es vergessen, euch zu sagen. Und natürlich gehen wir 2027 auf Tour. Auf der letzten Folge, die mit Nate, da als Franzi im Urlaub war, haben wir schnell ja noch was aufgenommen, um euch das anzukündigen, weil irgendwie hatten wir vergessen, das aufzunehmen vorher. Ups. Und dann haben wir außerdem 2026 gesagt. Offensichtlich gehen wir nicht 2026
auf Tour. Danke, dass du wir sagst. Sie meint natürlich mich.
Aber ich glaube, ich habe ja das Skript geschrieben und ich glaube, da stand 2026.
Ah, dann süß. Gemeinsam ist ja auch total egal.
Gemeinsam
verkauft. Wir freuen uns so sehr auf euch. Ihr habt schon so fleißig Tickets gekauft.
Ja, es ist
oh mein Gott. Ja.
Ich habe gehört, Köln wird schon knapp.
Köln wird schon knapp. Ich weiß nicht, wie jetzt gerade die andere Städteverteilung ist, wo es sonst noch knapp wird. Deswegen am besten geht ihr auf Nummer sicher und holt euch eure Tickets. Wir freuen uns so, so sehr auf euch. Ich glaube, das Thema ist ja damit auch schon ein bisschen revealed, ne?
Aber auch keine Panik, denn wir haben dieses Jahr größere Venues als letztes Jahr.
Mhm. Genau.
Es ist schon ganz aufregend.
Noch was bekommen.
Ja. Thema ist klar.
Keine gute Verknappung, wenn wir sagen, entspannt euch, holt einfach irgendwann.
Ja, aber wir wollen auch nicht lügen.
Nee, das stimmt. Außerdem seid ihr bei uns sicher. Also, Thema ist klar, es wird um den Madonna-Hure-Komplex gehen. Und dann sehen wir uns da, aber bis dahin, ergibt das Sinn? Nein. Und bis dahin, ihr Lieben, küsse ich die feministische Revolution.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen, deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.